Morgen ist ja der 1. August, unser Nationalfeiertag, wo die Gefühle der Nationalität hochleben. Diesmal ist es sogar ein gesamtschweizerischer Feiertag. Mit anderen Worten, wir haben morgen alle frei, falls wir mit der Arbeit nicht überlastet sind und trotzdem arbeiten müssen. Im ganzen Land, Land auf, Land ab, werden Reden zum 1. August gehalten. Man macht sich über unser Land und die Entwicklung unseres Landes Gedanken. Auch wir als Christen sollten uns immer wieder über unsere Stellung in der Welt Gedanken machen, über unsere Stellung in unserem Volk. Denn als Christen befinden wir uns in einem besonderen Spannungsfeld. Einerseits sind wir Bürger eines Staates, der uns Rechte, aber auch Pflichten beschert. Andererseits spricht der Hebräerbrief, also das Wort Gottes, davon, dass die Glaubenden Gäste und Fremdlinge auf der Erde seien. Oder Jesus sagt, dass wir nicht von dieser Welt sind. In seinem hohepriesterlichen Gebet spricht er zu seinem Vater, so sind sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir leben also in einem riesigen Spannungsfeld und wir sind uns dessen vielleicht oft gar nicht bewusst. Wir sind nicht von dieser Welt. Obwohl wir in dieser Welt leben, das unterscheidet uns grundlegend von jedem anderen Menschen, der nicht ein Kind Gottes ist. Dieses große Thema kann ich natürlich nicht mit einer Predigt behandeln. Heute wollen wir am Beispiel des Steuerzahlens einen Aspekt dieser wichtigen Frage betrachten. Jesus selbst wird nämlich darauf angesprochen, wie er es mit dem Steuerzahlen, wie er dazu Stellung nimmt. Und zwar in Lukas Kapitel 20, die Verse 20 bis 26. Lukas Kapitel 20, Verse 20 bis 26. Da steht, und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fragen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Damals Pontius Pilatus, der Vertreter des Kaisers, der in Caesarea ansässig war. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen, wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Ich habe diesen Text überschrieben mit die Falle. Und als erstes sehen wir ein heuchlerisches Glanzstück. Und dann als zweites sehen wir ein denkerisches Glanzstück. Und als drittes sehen wir Gottes Weisheit. Ein heuchlerisches Glanzstück. Jesus wurde von seinen Feinden ständig beobachtet. Sie belauerten ihn, heißt es hier. Und wer waren nun diese sie? Wer hat denn Jesus belauert? Im Matthäusevangelium sehen wir die genaueren Umstände. Dort heißt es, Matthäus 22, Vers 15, darauf gingen die Pharisäer hin und beratschlagten, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Sie haben sich also zusammengerottet und haben miteinander ausgetauscht, wie können wir Jesus eine Falle stellen, dass er sich verspricht und dann können wir ihn bei seinem Wort aufhängen. Sie mussten ihn bei einer Meinungsäußerung erwischen, denn sie vermochten ihn bei seiner Lebensführung nicht zu verklagen. Die Pharisäer sitzen zusammen und hecken aus, wie sie Jesus in die Falle locken könnten. Diesmal gehen sie nicht selber hin, sondern sie schicken Leute, Mittelsmänner, die sich verstellen sollen, als ob sie fromm, oder im Grundtext heißt es da, als ob sie Gerechte wären. Sie sollen sich so verstellen, als ob sie gerechte Menschen wären. Das heißt, sie sollen tun, als ob sie in tiefer Gewissensnot stünden und sie von Jesus eine Antwort erbitten, dass ihre Herzensnot mal geschmälert würde. Als ob es ihnen ein ernstes Anliegen sei, Gott wohlzugefallen. Betrachten wir diese Leute, die zu Jesus kommen, um ihn eine Falle zu stellen, noch etwas genauer. Wir finden wiederum in Matthäus eine genaue Beschreibung, und da heißt es, und sie sandten ihre Jünger mit den Anhängern des Herodes zu ihm. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was haben denn die Anhänger der Pharisäer mit den Anhängern des Herodes gemein? Eigentlich sind diese beiden Gruppen verfeindet. Die Pharisäer wollen die Unabhängigkeit von den Römern oder gegen die Römer. Also sie wollen wieder ein souveräner Staat Israel sein, ohne die Römer. Die Herodianer wollen Unabhängigkeit mit und durch die Römer erreichen. Völlig konträr. Was haben die beiden miteinander zu schaffen? Nichts. Die Herodianer waren Anhänger des Kaisers, während die Pharisäer Erzfeinde der kaiserlichen Herrschaft waren. Solche interessante Sachverhalte finden wir immer wieder. Angesichts eines gemeinsamen Feindes tun sich zwei andere verfeindete Gruppen zusammen gegen diesen einen Feind. Ist interessant. Geschieht immer wieder sogar in Gemeinden. Auf einmal finden sich Leute, die sich nie gefunden haben, aber das gemeinsame Ziel, einen Feind zu vernichten, verbindet sie. Ziel dieser Aktion ist eindeutig. Sie wollen Jesus der Obrigkeit ausliefern, in die Gewalt des Statthalters von Rom bringen, also in die Hände des Pilatus. Und so sprechen sie Jesus an, vermittelnd, wie zugetan sie Jesus seien. Den Anschein erweckend, als ob sie in tiefer Gewissensnot stünden. Sie sagen, Lehrer, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern gemäß der Wahrheit lehrst du den Weg Gottes. Sie schmieren Jesus den Honig um den Mund. Und bilden sich ein, Jesus würde sie nicht durchschauen. Was sie über Jesus sagen, ist wirklich wahr, aber sie meinen es nicht ernst. Sie heucheln Jesus etwas vor. Sie wussten auch, dass Jesus Sünde bei Namen nennt und dass er ungeachtet der Person seine Meinung vertritt. Selbst gegenüber Pilatus würde er dies tun. Was sie sagten, war nicht falsch, aber es steckt eine falsche Gesinnung dahinter. Sie glauben nicht, was sie sagen. Es ist nicht ihre Überzeugung, dass Jesus die Wahrheit lehrt. Sie glauben nicht, dass er den Weg Gottes richtig lehrt. Ganz und gar nicht. Sie wollen mit diesem Lob und dieser Anerkennung das Vertrauen Jesus ihnen gegenüber gewinnen. Das ist ihr Ziel. Sie verstecken ihre Gesinnung hinter heuchlerischen Worten. Menschen mögen sie dadurch vielleicht täuschen, aber Jesus nicht. Sie gehören zu der Gattung Menschen, von denen wir schon in einem Psalm lesen, Psalm 55, Vers 22. Ihr Mund ist glatter als Butter und haben doch Krieg im Sinn. Ihre Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte Schwerter. Ganz ein interessantes Wort, Psalm 55. Vers 22. Die Worte sind wie Butter, wie Öl gehen sie hinein. Sie klingen lieblich, aber sie sind gezückte Schwerter. Mit schmeichlerischen Worten kann man Menschen fangen und wehrlos machen. Man kann dann diesen Leuten, die so mit Butter und Öl umgehen, nichts vorwerfen, weil die Worte, die sie gebrauchen, nichts hätten, wo man sie dran anklagen könnte. Was diese Männer gesagt haben, stimmt. Nur sie haben geheuchelt. Aber wer will ihnen das beweisen? Kürzlich stand in einer Zeitschrift, dass 80% von dem, was wir übermittelt bekommen, von der Botschaft, wenn jemand spricht, ist 80% der Ton und 20% das Wort. Der Ton macht die Musik. Wir können, das darf ich jetzt hier nicht sagen. Es gibt nämlich Dinge, die wir sagen können. Beim einen klingt das wie eine Liebkosung. Und beim anderen kann ich dasselbe sagen und es ist eine Schmähung. So kann der Ton sehr viel von unserer Botschaft ausmachen. Und so können wir auch nett miteinander sprechen. Von unseren Worten her ist nichts anfechtbar, aber die Schwerter sind gezückt. Da kann es geschehen, dass man ganz freundlich über etwas gefragt wird, vielleicht sogar eine theologische Frage. Man meint, der Fragende interessiere sich und beschäftige sich intensiv mit dem Problem und es sei ihm eine Gewissensnot. Aber in Wirklichkeit will er sich nur vergewissern, ob ich wirklich die falsche Ansicht vertrete, von der er gehört hat. Und er fragt mich nur, um mich dann bei meinen eigenen Worten zu fangen und zu sagen, das hat er gesagt. Unter Christen sollten wir anders miteinander umgehen. Wenn mich etwas interessiert, dann sollten wir miteinander so ehrlich sein, dass wir unser wahres Motiv zu erkennen geben. Das finde ich, das ist ein Kodex, den wir untereinander einzuhalten haben. Dass ich mein wahres Motiv zu erkennen gebe. Zum Beispiel kann ich sagen, du, ich habe gehört, du hättest das und das vertreten. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde das nämlich anders sehen. Wie meinst du denn das? So, denke ich, müssen wir miteinander sprechen. So offen und ehrlich müssen wir die Motive zu erkennen geben. Offen und ehrlich müsste ich sagen, wenn ich mit gewissen Ansichten Probleme habe, das haben wir untereinander. Aber hängen wir uns doch nicht auf mit schmeichlerischen Worten und fragen etwas nur, um etwas zu bekommen, um dann ein Argument zu haben, um einen Bruder in die Pfanne zu hauen. Das ist nicht die Art, wie wir als Christen miteinander umgehen, sondern die Art ist, offen zu sein und die Art ist, auch das wahre Motiv unserer Rückfrage zu erkennen zu geben, dass ich dem anderen signalisiere, um was geht es mir. Es ist mir nicht eine Gewissensnot, weil ich mit einer Frage für mich nicht zurechtkomme, sondern es macht mir Not, weil ich meine, der andere versteht etwas falsch oder vertritt etwas Falsches. Und da müssen wir offen über diese Sache sprechen. Wir sind nicht die einzigen Christen, die noch im Umgang miteinander zu lernen haben. Paulus musste schon den Ephesern sagen, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Müsste man eigentlich sagen, die Gemeinde hätte beleidigt sein müssen, dass Paulus der gläubigen Gemeinde in Ephesus schreibt, sie sollen die Lüge ablegen. Dann hätte sie sagen können, da rennt die offene Tür ein, wir lügen doch nicht. Nein, Paulus kannte die Christen damals und wir kennen uns auch. Und wir sollten nicht beleidigt sein, wenn solche Worte an uns kommen, sondern wir sollten uns besinnen und uns das sagen lassen. Darum legt die Lüge ab und redet miteinander die Wahrheit. Und miteinander die Wahrheit reden heißt auch, dass ich mein wahres Motiv sichtbar mache für meinen Gesprächspartner und ihn nicht verschleiert überführe. Hüten wir uns doch davor, in dieser Weise einander zu begegnen, wie diese Männer Jesus begegnet sind. Es ist uns einfach, oder es steht uns einfach äußerst schlecht an, und es gefällt Gott absolut nicht, wenn wir uns durch heuchlerisches Verhalten Menschen gefügig machen oder sie in diese Weise zu Fall bringen. Mit Lob kann ich einen zu Fall bringen. Mit Lob kann ich einen Feind über den Tisch ziehen. Er ist wehrlos. Wehrlos. Er weiß ja gar nicht, gegen was er sich wehren will, weil er immer gelobt wird. Vor Menschen können wir unsere wahren Motive verbergen, aber nie und nimmer vor Gott. Nie. Wir können vor uns ein Schauspiel abziehen, aber nie vor Gott. Gott sieht immer, wo unsere wahren Motive sind in der Begegnung, auch unter den Geschwistern. Zweitens, ein Denker ist das Glanzstück. Nun stellen Sie Jesus die Frage, die die Pharisäer ausgedacht hatten. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Diese Frage ist tatsächlich ein denkerisches Glanzstück. Die Pharisäer gingen natürlich davon aus, und das war wahrscheinlich ihr Fehler, dass Jesus nur mit Ja oder Nein antworten könnte. Jawohl, ihr sollt Steuern bezahlen oder nein, ihr sollt es nicht bezahlen. Das ist ja logisch von der Frage her. Egal wie Jesus antworten würde, die Falle schnappt zu. Immer. Sagt er Ja, schnappt sie zu, sagt er Nein, schnappt sie zu. So wie wenn einer im Schachmatt sitzt. Er kann seinen König hinziehen, wo er will, ist immer im Matt. Und so war diese Frage hier. Jesus wäre immer im Matt gewesen, wenn er so geantwortet hätte, wie sie sich das ausgedacht hatten. Die Pharisäer meinten mit dieser Frage, Jesus nun wirklich zu greifen. Sicherlich, der Schachzug war sehr, sehr gut. Wenn Jesus die Steuerabgabe erlaubt, so verklagen ihn die Pharisäer bei der Menge als einen, der die Rechte Gottes und die Hoffnung Israels verleugnet und sich dadurch nicht als Messias auszeichnet. Sie hielten sich an das Wort im Gesetz, wo es heißt, du darfst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nein, das sagen, seht ihr, das steht im Gesetz. Und jetzt sagt er, wir sollen dem Kaiser in Rom sogar Steuern bezahlen. Der kann doch nicht der Messias sein. Und schon hätten sie Jesus disqualifiziert vor der Volksmenge. Nur, diese Herren beachteten natürlich nicht, dass die Propheten schon im Alten Testament aufgefordert hatten, dass sich Israel dem Kaiser oder dem König Nebukadnezar, dem König von Babel, beugen sollen. Das ist auch eine geschichtliche Tatsache, die gezeigt hat, dass Gott doch sein Volk unter heidnische Obrigkeit unterwirft. Die Pharisäer waren nun der Meinung, wenn Jesus zum Steuernzahlen aufruft, dann kann er nicht der Messias sein. Und so hätten sie Jesus vor dem Volk verschrien und disqualifiziert. Verbietet nun Jesus das Steuerzahlen, so sind es die römisch gesinnten Herodianer, welche sich der Sache bemächtigen und Jesus bei Pilatus als Aufrührer verklagen. Ein Beispiel war damals bereits bekannt von einem Mann namens Judas, der Begründer der zelotischen Bewegung, die eigentlich gegen das römische Reich kämpfte und das römische Reich kämpferisch erobern wollte, die auch maßgebend dazu beitrugen, dass 70 nach Christus Jerusalem bestürmt wurde. Die hatten ja Jerusalem verteidigt und das wurde ja dann von den Römern eingenommen. Das war die zelotische Bewegung. Und hier heißt es bei dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, ein Mann aus Galiläa mit Namen Judas verleitet die Einwohner zum Abfall, indem er es für einen Frevel erklärte, wenn sie bei der Steuerzahlung an die Römer bleiben und nach Gott irgendwelche sterbliche Gebieter auf sich nehmen würden. Also, er hat aufgerufen, die Steuern nicht zu bezahlen. Judas vertrat also eine Gesinnung, die die Pharisäer mit ihnen teilten, dieser Zelote. Heißt übrigens Eiferer Zelote, vom Griechischen her. Und in der Apostelgeschichte begegnet uns übrigens genau dieser Judas, der Aufrührer, in der Apostelgeschichte 5, Vers 37. Und sehen wir, was mit ihm geschehen ist. Da heißt es, danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Genau das würde dann nämlich mit Jesus geschehen. Wenn er zur Verweigerung der Steuerzahlung aufrufen würde, würde er vernichtet werden. Ein falsches Wort kann Jesus zu Fall bringen. Ein Ja oder ein Nein. Erschreckend, wie die Bosheit des Menschen zu genialen geistigen Leistungen fähig ist. Die Bosheit zu genialen geistigen Denkleistungen. Fähigkeiten fähig ist. Aber Jesus ließ sich nicht täuschen. Er erkannte ihre List. Er merkte, dass sie nicht aus der persönlichen Gewissensnot heraus fragten, sondern dass sie nur das eine Ziel verfolgten, Jesus, ihn zu vernichten. Wer in dieser Weise, wie diese Männer Jesus begegnet, wird nie zur wahren Erkenntnis kommen. Nur wer Jesus von ganzem Herzen sucht, wer wirklich erkennen will, wer Jesus ist, wird ihm begegnen können. Der wird von Gott beschenkt werden. Vielleicht stehst du zu Jesus immer noch mit einer gewissen, Jesus mit einem gewissen Argwohn gegenüber. Du argumentierst, um zu beweisen, dass er nicht der wahre Gott ist. Es gibt viele Menschen. Und vielleicht ist jemand unter uns, der genauso argumentiert, viel mit Christen spricht, um ihnen zu beweisen, dass Jesus nicht der Messias ist, nicht der Retter. Du suchst im Gespräch mit Menschen, die an Jesus glauben, ihre Schwachstellen und du wirst sie immer finden, sagt bei mir. Immer. Wer will um jeden Preis, dass Jesus nicht der Retter und der Heiland ist dieser Welt und der einzige Erlöser, findet immer eine Schwachstelle bei Gläubigen. Immer. Wer sagen kann, siehst du, was der glaubt, das stimmt ja gar nicht. Immer. Unsere menschliche Logik vom 20. Jahrhundert kann nicht alle Probleme lösen. Das meinen wir manchmal. Wir hätten mit unserer Logik in der Schweiz die Welt erobert und das Leben im Griff. Jesus wird und will dir begegnen, wenn du ihn suchst. Denn er selbst sagt, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Hast du schon Jesus wirklich gesucht? Mit der Absicht, ihn zu finden? Gott lässt sich von denen finden, die ihn suchen, nicht von denen, die gleichgültig sind oder spotten. Und vielleicht stehst du in deinem Leben an einem schwierigen Punkt. Du hast weder Hoffnung noch konkrete Aussichten zu einer Besserung. Vielleicht hast du schon vieles versucht in deinem Leben, aber die Leere, die schreckliche Leere in dir ist zurückgeblieben. Die Leere in deinem Innersten ist nicht gewichen. Ich hatte mit einem Mann, der Ralf heißt, ein Gespräch, ein Drogenabhängiger, der von einem Entzug geflüchtet ist. War in der Psychiatrie und hat dann die Flucht ergriffen. Ich habe ihn dann getroffen in einer Notschlafstelle. Dann kam ich mit ihm ins Gespräch. Interessant war, dass er mir erzählte, dass er Entzüge hinter sich hätte. Und nach jedem Entzug hat er wieder angefangen. Und dann hat er mir gesagt, nach dem Entzug, ich war frei von der Droge, aber eine schreckliche Leere war in mir. Eine absolute Leere. Und das hat ihn wieder dazu getrieben, wieder Droge zu nehmen. Es ist nichts Neues hineingekommen, nur die Sucht ist weg. Aber die schreckliche Leere, die seelische Leere, die Rastlosigkeit, die Friedlosigkeit ist zurückgeblieben. Äußerlich sieht dir das vielleicht niemand an. Alle mögen denken, du seist glücklich, ja vielleicht beneiden dich sogar einige. Aber in deinem Herzen weißt du zu gut, wie leer und hoffnungslos es in dir aussieht. Und wir sind schon manche Menschen erschrocken, als man gehört hat, der hat Selbstmord gemacht. Was, der hat Selbstmord gemacht? Hat doch immer gelacht, war doch immer fröhlich, dem ging es doch gut, der hat auch genug Vermögen gehabt. Ja, wir sind doch perfekte Schauspieler. Aber was die Leere in einem Menschen bewirken kann, das ist enorm. Glaube mir, Jesus kann dir helfen. Wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, er wird dein Leben verändern und er wird in deine Leere Frieden hineinschenken. Du wirst Frieden bekommen in deinem Herzen. Jesus wird dein Herz füllen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das sagt Jesus. Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers, ein Bild für das Leben. Ein Bild für das wahre Leben. Jesus will dir dieses Leben schenken. Für deine ganze Schuld die dich belastet, ist er am Kreuz gestorben. Du bist schuldig vor Gott, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und er ist an deiner Stelle gestorben. Er hat die Schuld bezahlt. Du musst nur noch zu ihm kommen, aber das musst du tun. Willst du nicht Jesus suchen? So, dass du ihn wirklich finden willst und nicht so wie die Leute, die eine Falle stellen möchten, die nur ihre eigene Meinung dadurch stützen, dass sie recht sind, aber nicht bereit sind, sich aufzugeben und ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Suche so wie einer, der hungrig ist nach wahrem Leben und der Jesus begegnen will. Und gerne bin ich bereit, zu zeigen, wie wir zu diesen Strömen des lebendigen Wassers kommen, wie wir Jesus begegnen können und wie das geschehen kann, dass wir ewiges Leben, dass wir Friede in unsere Herzen bekommen und dass die Leere ausgeräumt wird. Nicht, dass wir dann ein problemloses Leben führen, aber dass unser Herz voll ist und gefüllt vom Frieden Gottes. Und als drittes, Gottes Weisheit. Jesus weiß natürlich eine Antwort. Er bittet um einen Denar, die damalige Währung, worauf ein Kopf des regierenden Kaisers Tiberius, der damals in Rom regierte, abgebildet war. Die Spannung in der Delegation steigt. Wie wird jetzt Jesus reagieren? Was wird Jesus jetzt antworten? Wird er Ja oder Nein sagen? Anders konnten die gar nicht denken. Ich hätte auch keine Antwort gehabt. Ich hätte auch gedacht, Jesus kann nur Ja oder Nein sagen. Und nun stellt Jesus ihnen eine Frage. Er bittet, dass man ihnen einen Denar gibt und zeigt ihn und sagt, nun, wessen Bild? Und Aufschrift ist auf diesem Denar. Ja, klar, die des Kaisers Tiberius in Rom. Und nun beantwortet Jesus die Frage mit einer überraschenden Aussage. Denn auf eine solche Idee sind sie wirklich nicht gekommen. Sie konnten sich nur vorstellen, dass Jesus Ja oder Nein antworten würde. So genial war dann ihr Denkvermögen auch wieder nicht, diese Pharisäer und Herodianer, dass sie auf diese Antwort hätten kommen können. Jesus sagt nun, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Auf dem Denar ist das Abbild des Kaisers, offenbar gehört das ihm. Dann gebt ihm doch das. Aber Gott gebt, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie einfach perplex. Sie wussten nichts mehr zu erwidern. Jesus gab mit dieser Antwort beiden Gruppen, den Pharisäern und den Herodianern, eine klare Antwort. Für die Pharisäer, die sich vom römischen Joch lösen wollten, gilt, gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und für die Herodianer, die sich schon sehr stark in den Dienst der Römer stellten, sagt Jesus, gebt Gott, was Gottes ist. Still sind sie verschwunden. Sie hatten nichts mehr zu sagen. Sie waren völlig überrascht. Das hätten sie nicht erwartet. Und Jesus lehrt hier etwas ganz Wichtiges. Gemeinde Jesu, Reich Gottes, ist in dieser Welt keine politische Bewegung. Jesus ist nicht gekommen, um einen Staat im Staat aufzurichten oder sogar den bestehenden Staat zu beseitigen. Jesus praktiziert, was Paulus den Römern eindringlich lehrt. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Der alte Gedanke, den Israel schon im Exil, als es in Babylon lebte, zur Kenntnis nehmen musste, ist auch in ihrer jetzigen Situation gültig. Dort schrieb Jeremia ins Exil, suchet der Stadt Bestes, darin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Das ist die Regel, die galt zur Zeit vom babylonischen Exil, auch in der Zeit der römischen Besatzung. Und wieder sagt Paulus im Blick auf den Staat, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir stehen heute stark in der Versuchung, über das Maß hinaus politisch tätig zu sein. Sicherlich Wir leben in einem demokratischen System und können so unsere Meinung Geltung verschaffen. Die sollen wir bestimmt auch tun und unsere Pflichten diesbezüglich wahrnehmen. Aber eine Grenze müssen wir ganz deutlich ziehen. Wir werden es nie schaffen, einen christlichen Staat heranzubilden. Das hat es noch nie gegeben und es wird es nie geben. Und wenn es das geben würde, gäbe es eine Katastrophe, das kann ich euch garantieren. Es kann keinen christlichen Staat geben. Es wird erst in der Ewigkeit, wenn man von Staat spricht, einen christlichen Staat geben. Aber nicht hier auf der Erde. Wir sind Fremdlinge. Das müssen wir ernst nehmen. Wir dürfen nicht die Ordnungen der Gemeinde auf den Staat übertragen. Tun wir das, so werden wir zu einer revolutionären Bewegung. Gerade das will Jesus vermeiden. Wir sollten auch aufpassen, wenn wir ein staatspolitisches Problem beurteilen. Oder ich würde sogar mal sagen, dass wir manchmal staatspolitische Probleme verchristlichen. Wir nehmen uns das Recht heraus, weil wir Christen sind und wir wissen, dass Gott der Schöpfer und Herr dieser Erde ist, dass wir meinen, wir könnten Weltpolitik betreiben von unseren Bänken aus. Und unsere Weltpolitik würde dann stimmen. Das ist eine Anmaßung und Überheblichkeit. Unsere Meinung in staatspolitischen Fragen wird dann zum Prüfstein unseres Glaubens. Und ich erlaube mir hier nochmal die EWR-Abstimmung aufzugreifen. Dort macht es oft den Anschein, dass wer für den EWR stimmt, die geistlichen Zusammenhänge nicht ganz richtig erkennt. Dass der nicht so recht versteht, wie es geht in der Bibel. Ich sage jetzt euch nicht, was ich gestimmt habe. Und wer gegen den EWR stimmt, der hat die richtige geistliche Sicht. Und somit wird die Frage, ob ich für oder gegen Beitritt zum EWR bin, zur Frage, ob ich rechtgläubig bin oder nicht. Und wenn das so weit gekommen ist, dann sind wir als Gemeinde Jesu einen Schritt zu weit gegangen. Entschieden zu weit. Wir können uns eine Meinung bilden über den EWR, ob wir beitreten sollen oder nicht. Aber wir müssen immer noch wissen, dass Gott die Geschicke dieser Welt leitet und dass Gott die Grenzen setzt eines Staates und nicht wir. Und dass wir biblische Überlegungen mit in unsere Entscheidungen einbeziehen, ist mir völlig klar. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir immer so absolut auftreten und meinen, wir wissen jetzt genau, welches staatspolitisch der richtige Entscheid ist. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell bei staatspolitischen Fragen mit der biblischen Begründung zur Hand sind. Vor allem, wenn wir das gegenüber Nichtchristen vertreten. Ich finde, unter Christen sollte man da offen drüber sprechen, aber gegenüber Nichtchristen immer gleich zu sagen, warum jetzt wir biblisch das Argument haben, warum man dafür oder dagegen sei, das ist schwierig. Da habe ich zum Beispiel von einem Missionar in Italien einen Brief bekommen, der hätte den EWR völlig befürwortet, weil das hätte ihm Erleichterung verschafft, dass er besser in Italien hätte leben können. Es wäre für ihn Vorteil gewesen. Und er hat dann mit einem Rundbrief aufgerufen, man soll für den EWR stimmen. Und da sieht man, wie die verschiedenen Perspektiven, wie klein das wir eigentlich sind. Und wir müssen auch unsere Motive immer wieder durchleuchten beim EWR. Ich sage es jetzt trotzdem, ich habe dagegen gestimmt. Aber wir müssen unsere Motive klar sein. Warum stimme ich dagegen? Manchmal sind es nicht nur biblische Argumente, sondern Angst, dass unser Wohlstand schwindet. Und manchmal ist es auch bei uns Christen, sind es manchmal solche Dinge im Hintergrund, die Angst, die uns zu solchen Meinungen führt und nicht in erster Linie biblische Überlegungen. Und dann sind wir dankbar, wenn wir noch eine biblische Überlegung greifen können. Aber im Grunde genommen haben wir Angst, dass wir überflutet werden von Gastarbeitern, dass sie uns Arbeitsplätze wegnehmen, dass und so weiter. Und das ist eine berechtigte Angst. Und ich kann aus dieser Angst Nein stimmen. Nur die Frage ist, ob ich sagen muss, das ist jetzt der Wille Gottes, dass ich Nein stimme, oder das ist der Wille Gottes, dass ich Ja stimme. Und wer anders stimmt, der kann nicht von Gott geführt sein. Da müssen wir aufpassen. Zu sagen, was nicht richtig läuft in einem Staat, ist einfach. Aber eine gangbare Lösung zu finden, ist immer, immer sehr, sehr schwierig. Es ist einfach, unsere Drogenprobleme in Zürich zu lösen. Theoretisch. Es ist einfach zu sagen, was die Stadt falsch macht. Kann das auch aufzählen. Und theoretische Lösungen zu bringen, ist auch einfach. Aber sie durchzuziehen in der Praxis, das ist was ganz anderes. Und auch die Geschäftsleute wissen das. Dass sie viele Ideen haben, viele Projekte angehen und denken, so kann man das machen. Und dann packen sie es an und dann merken sie, es geht nicht. Wir müssen andersrum. Das muss geändert werden. Wir haben gestern darüber gesprochen, da disponiert eine Firma, da machen wir etwas, in 2 Monaten ist das fertig. Am Schluss haben wir 1,5 Jahre dran. Es ist immer einfacher, etwas zu kritisieren und zu sagen, was alles falsch ist und eine theoretische Lösung anzubieten, als in der Praxis das Problem tatsächlich zu lösen. Da müssen wir auch lernen, als Gläubige gegenüber unseren Staatsleuten auch fair zu sein und sie nicht nur immer zu verklagen und zu beschimpfen. So können wir jetzt ganz schön selber in die Falle geraten, wenn wir meinen, wir hätten, weil wir Christen sind, immer die richtige Antwort. So schaden wir uns und vor allem dem Evangelium. Weil sobald ich mich lautstark für eine bestimmte Richtung aufmache, dann signalisiere ich dem anderen, das sind die Gläubigen, die denken so. Und dann ist man schon abgeschrieben, ist das Evangelium schon abgeschrieben. Und man muss überlegen, welche Frage sich lohnt, um in der Öffentlichkeit als Gläubige Stellung zu nehmen und welche Frage man besser lässt, um nicht das Evangelium in Verruf zu bringen, um Menschen Schwellen, um Mauern aufzubauen, dass sie gar nicht mehr sich öffnen, weil sie immer das Bild von Evangelium haben, das wir ihnen vermitteln, über das Thema zum Beispiel von EWR. Wenn einer denkt, die Christen sind generell alle immer gegen den EWR. Das ist indiskutabel für den Glauben. Ich rechne immer noch mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Aber wir müssen einfach aufpassen, wie wir unser Bild in der Öffentlichkeit geben und dass wir manchmal durch einen zu starken Kampf das Evangelium, dem Evangelium Abbruch tun. Sicherlich sollen wir mitdenken und im Staat mitarbeiten. Aber behalten wir damit unseren eigenen Auftrag wirklich im Auge. Wir bauen nicht einen christlichen Staat auf. In erster Linie sollen wir Jesus nachfolgen und ihm dienen. Denn wir werden immer, immer Fremdlinge auf dieser Welt sein. Immer. Erst wenn Jesus kommt, dann werden wir unsere wahre Bürgschaft antreten, die nämlich im Himmel ist. Aber solange wir hier auf dieser Welt sind, in der Schweiz, sei es im christlichen Abendland oder sei es in einem islamischen Land, wir sind immer Fremdlinge. Immer. Jesus hat sich hier deutlich für eine Unterscheidung von Staat und Reich Gottes ausgesprochen. Und noch nebenbei bemerkt, was einfach interessant ist. Später sehen wir, dass Jesus vorgeworfen wurde, er hätte gesagt, man solle keine Steuern bezahlen. Das ist fast nicht zu fassen. Da klagen sie ihn an vor dem Pilatus, weil ihm nichts Gescheites in den Sinn kam. Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben. Steht im Lukas 23, Vers 1 bis 2. Ist nicht zu fassen. Eine glatte Lüge. Genau das hatte Jesus nicht gesagt. Ich fasse zusammen. Menschen wollen Jesus seine Falle stellen. Und um Jesus zu öffnen, benutzen sie den Weg der Heuchelei. Sie spielen ihm etwas vor, als ob sie in Gewissensnöten stecken und eine echte Antwort wollen. Also wirklich, dass ihre Frage ist, sollen sie Steuern bezahlen oder nicht? Oder versündigen wir uns gegen den Schöpfer, wenn wir Steuern bezahlen? So haben sie gefragt. Und genauso heuchlerisch können wir miteinander umgehen. Sind wir dazu fähig? Auch als Wiedergeborene. Sollen wir uns davor hüten. Und dann ist interessant, dass der Wille, einen Menschen zu vernichten, zu einer denkerischen Glanzleistung führt. Dass die Bosheit erfinderisch ist, das ist erschreckend. Da müssen wir auch über uns erschrecken. Dass auch unsere Bosheit oft erfinderischer ist als unsere Liebe. Als unsere Barmherzigkeit. Und sie versuchten mit dieser List Jesus zu fangen. Aber denkerisches Glanzstück hat keinen Bestand gegenüber Gottes Weisheit. Und Jesus hat sie völlig, man kann es mal so sagen, platt gedrückt. Die waren mit dem Rücken zur Wand. Die konnten weder Pieps noch Paps sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie rot angelaufen sind und weggelaufen. Das hätten sie einfach nicht erwartet. Sie haben Jesus nicht greifen können. Und Jesus hat eine deutliche Unterscheidung gemacht zwischen dem Reich in dieser Welt, zwischen dem Staat und dem Volk Gottes. Und wir sollten, das sollten wir uns Gedanken machen, auch am 1. August, immer wieder überlegen, auch unser Verhältnis zum Staat. Wir als Fremdlinge. Wir müssen vorsichtig sein, wo wir unsere Stimme laut machen, in politischen Fragen. Wir dürfen sie laut machen, aber wir müssen sehr sorgfältig überlegen, wo und wie. Und wir müssen uns fragen, was sind unsere Motive? Ist es Angst, dass unser Wohlstand zurückgeht? Oder sind es wirklich Motive, die auch von der Bibel ganz klar gestützt werden? Und dann ist immer noch die Frage, müssen wir es uns in der Öffentlichkeit stark machen oder nicht? Wir müssen mit diesen Fragen sehr vorsichtig umgehen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns als Gläubige ernsthaft überlegen, wie wir uns in unserem Staat verhalten sollen. Es herrscht hier viel, viel Unsicherheit. Es gibt ganz verschiedene theoretische Ansätze, wie wir als Christen uns im Staat verhalten sollen. Und da gibt es unter Gläubigen sehr viel Unsicherheit. Und leider sind auch viele Fehlentwicklungen zu beobachten. Möge Gott uns die Gnade schenken, dass wir dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Nicht, dass wir dem Kaiser geben, was Gott gehört. Das wäre ganz verkehrt. Eines, was wir tun sollen, egal wie unser Denken über die Stellung im Staat ist, und ich bin mir auch bewusst, dass ich jetzt vielleicht meinen und anderen etwas Empörung hervorgerufen habe. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht Empörung hervorrufen. Ich wollte etwas zu dem Thema sagen. Aber es kann durchaus sein, egal, wenn wir auch hier völlig verschieden denken, dann möchte ich eins sagen. Dann sollen wir uns zumindest gemeinsam an das halten, was der Paulus sagt. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Egal, wie wir darüber denken, über unser Verhalten im Staat, das sollen wir auf jeden Fall gemeinsam tun.